Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Rosenkranz.
Hallo Boris, hier ist Holger.
Holger, hallo, grüß dich.
Herzlichen Glückwunsch zum 10. von Übermedien. Du bist ja ein paar Tage älter.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Übermedien ist 10 Jahre alt. Wie war das damals? Ich meine, das ist ja 10 Jahre, ist ja schon so, dass man von damals reden kann. Das war vor der Pest noch.
Ja.
Also wie war das, als ihr angefangen habt? Wie kamt ihr darauf? Du und Stefan Niggemeier waren es.
Genau, wir sind uns halt vorher schon mal über den Weg gelaufen. Die Medienjournalismus-Bubble ist ja nicht so riesig. Stefan hat mich irgendwann mal gefragt, als er damals noch seinen eigenen Blog schrieb, ob ich Lust hätte, wenn er zum Beispiel im Urlaub ist oder so, ob ich Lust hätte, ein bisschen da mitzuschreiben. Und das habe ich gemacht. Und darüber sind wir so in Zusammenarbeit gekommen und haben irgendwann auch beide, ich damals noch für ZAP, das Medienmagazin im Norddeutschen Rundfunk, er in seinem Blog über eine Geschichte berichtet. Das war damals Deutschlands Beste, hieß die Sendung im ZDF, moderiert von Johannes B. Kerner. Zwei Ausgaben, ich glaube, es wurden jeweils 100 Menschen, konnte man wählen vorher, wer denn Deutschlands beste Frauen und Männer sind. Und ich habe das irgendwann geguckt abends und habe mich gewundert, weil Johannes P. Kerner immer sagte, wir haben eine repräsentative Umfrage gemacht und außerdem konnte man auch noch im Internet abstimmen. Und dann dachte ich, okay, komisch, weil also dann ist es vielleicht ja gar nicht mehr repräsentativ. Und dann habe ich damals da angefragt und gefragt, wie sie es genau gemacht haben. Und dann stellte sich so schrittweise heraus, dass die da groß gemogelt haben, dass die dann auch, das konnte man natürlich von außen erstmal gar nicht sehen, dass die Plätze verschoben haben, weil sie irgendjemanden in der Sendung hatten. Und dann haben sie gesagt, okay, der ist eigentlich auf Platz, weiß nicht, 15, den müssen wir auf Platz 8 nehmen, wenn der hier neben uns sitzt. Und so wurde die Auflistung wurde dann munter manipuliert, wie sich dann herausstellte. Und da haben Stefan und ich damals drüber geschrieben. Das hat große Kreise gezogen damals und auch dem damaligen Unterhaltungschef des ZDF den Posten gekostet.
Ui.
Und danach haben wir uns überlegt, ach, wäre das nicht was wir öfter machen wollen?
Den Unterhaltungschef vom ZDF absägen.
Sowas, genau. Und dann habe ich Stefan vorgeschlagen, wollen wir nicht eigentlich nicht nur so ein Blog schreiben, sondern wollen wir nicht ein Medienmagazin machen im Internet, was auch vielfältiger aufgestellt ist, also was nicht nur Text hat, sondern auch Video und Cartoons und was man so machen kann. Und dann haben wir überlegt, wie man das aufziehen könnte. Und haben uns ja also verschiedene Sachen abgewogen, ob man das mit Investoren machen soll oder eben so, wie wir dann entschieden haben, weil es die beste Variante in unseren Augen ist, eben nicht mit Investoren, auch nicht in einem großen Sender oder Verlag, sondern einfach finanziert von den Leserinnen und Lesern, vom Publikum.
Was ich das eigentlich Faszinierende finde, auch weil ihr kommt ja beide, also Stefan war bei der FAZ, beim Spiegel, du was bei ZAP, ihr kommt ja beide aus einem, ich sag mal, Schaffenskontext, in dem es ein Honorarversprechen gibt, bevor man seine Arbeit abgeliefert hat. Wenn du jetzt sagst, wir machen alles crowdfinanziert, also über Medien hat keine Werbung, niemand zahlt, außer der Community, die es liest, hört und sieht, dann hast du ja im Grunde ein nachgelagertes Honorarversprechen.
Ja, jein. Also wir sind ja damals, wir haben angefangen, wir wollten explizit kein Crowdfunding machen, wo wir vorher sagen, wir haben hier so ungefähr das vor, wollt ihr uns dafür Geld geben? Gebt mal Geld und wenn eine Summe da ist, dann fangen wir an. Sondern wir haben gesagt, wir wollen einfach schon mal Beiträge produzieren und wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es dann waren, am 13. Januar 2016 bestimmt 10, 12 oder so, die wir vorproduziert hatten. Damit sind wir dann am 13. Januar auf Sendung gegangen, haben gesagt, hier, guckt euch das an, das sind die Sachen, die wir hier machen wollen, in etwa so, habt ihr Lust, das zu abonnieren und zu unterstützen. Und das ging dann, also das war natürlich ein Wagnis, beziehungsweise eine Frage, die wir uns gestellt haben, kann das funktionieren, also können wir das so finanzieren? Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also wir hatten die ersten 500 Abos hatten wir sehr schnell, die ersten 1000 auch. Und so ist es über die Jahre stetig gewachsen.
Wie viele haben wir jetzt?
Jetzt haben wir rund 7.000. Es sind jetzt in den vergangenen Tagen erfreulicherweise noch mal einige Abos dazugekommen, weil wir gerade so einen Jubiläumsrabatt anbieten. Wir,
stimmt, jetzt, es ist billiger als das, was ich seit Jahren zahle, obwohl ich von euch Honorar kriege. Was,
richtig, auch, ja.
Was war es? 4 Euro für das erste Jahr? Ne?
Genau, es ist 3,99. Ist der Preis, mit dem wir damals angefangen haben. Und den gibt es halt jetzt wieder für das erste Jahr. Wer also jetzt abonniert, bekommt über Medien günstiger. Und deshalb würde ich gar nicht sagen, dass es irgendwie, also das ist schon planungssicher. Also weil wir haben zum Beispiel ja auch keinen Einzelverkauf von Artikeln, was immer mal wieder Leute nachfragen. Wir sagen aber, nee, wir brauchen die Abos, um sicher zu sein, dass wir eben auch in die Zukunft planen können. Und es gibt viele Abonnentinnen und Abonnenten, die uns mit einem Jahresabo unterstützen. Und das ist für uns natürlich dann tatsächlich eine Sicherheit, dass wir so weitermachen können.
Wo ist denn eigentlich Stefan hin, der mitgegründet hat? Der ist irgendwann gegangen.
Ist gegangen, aber er ist noch da. Er sitzt sogar hier nebenan im Büro.
Hurra!
Genau. Also wir teilen uns hier weiterhin das Büro. Der ist auch nicht ganz gegangen. Der hat im vergangenen Jahr entschieden, dass es für ihn ein guter Zeitpunkt ist, als Gesellschafter sich aus der Firma der Übermedien GmbH zu verabschieden, nachdem wir ja schon vor jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahren entschieden hatten, dass wir also auch raus wollen aus der Geschäftsführung und dass wir einen Chefredakteur und Geschäftsführer mit Alexander Graf angestellt haben, der also den Laden am Laufen hält und auch entscheidend voranbringt und wir halt so aus diesen täglichen Prozessen eher raus sind. Und dann hat Stefan vergangenes Jahr gesagt, okay, ich möchte noch mal ein bisschen mehr Freiheit haben, ich möchte vielleicht andere Dinge ausprobieren, deshalb gebe ich meine Anteile ab als Gesellschafter, bleibe aber weiterhin als Übermedienautor erhalten. Das heißt, er ist nicht ganz weg, er ist weiterhin hier.
So, ihr habt den Unterhaltungschef des ZDF eingesagt. Ist das euer größter Erfolg gewesen gleichzeitig?
Nee, das ist ja was vor Übermedien ja auch noch liegt. Und und ich würde jetzt auch überhaupt, also ich gehöre nicht zu den Journalisten, die sich irgendwie die berühmte Kerbe in den Colt machen, wenn sie irgendjemanden...
Ach komm, aber trotzdem, ne? Du wirst in der Kneipe sitzen, nach dem dritten Bier erzählst du diese eine Geschichte.
Oh, da gibt es auch noch ein paar andere. Also ich würde sagen, wenn wir irgendwie größter Erfolg, ich würde sagen, Übermedien insgesamt ist tatsächlich ein großer Erfolg, weil es auch der Beweis dafür ist, dass wir hier ein journalistisches, professionelles Magazin machen, was ausschließlich durch Abos finanziert ist. Wir kriegen kein Geld von irgendwelchen Unternehmen, nicht vom Staat. Es gibt keine Werbung auf der Seite. Und das war uns immer wichtig, weil das die Unabhängigkeit ist, in der wir glauben, man Medienjournalismus am besten machen kann. Also ohne Bedenkenträger, ohne falsche Rücksichtnahmen, dass wir einfach sagen können, wir berichten über, also was wir für relevant, lustig, interessant, wichtig halten, ohne dass da irgendjemand vielleicht aus einem Verlag reingrätscht und sagt, nee, vielleicht machen wir das besser nicht, weil wir machen ganz ähnliche Dinge oder so und dann treten wir uns selber auf die Füße. Deshalb finde ich, ist Übermedien insgesamt wirklich eine Erfolgsgeschichte, die über die Jahre gewachsen ist. Wir haben heute 4 Redakteursstellen, 2 mit Lisa Kräher und Annika Schneider, 2 Redakteurinnen, Alexander Graf als Chefredakteur. Das ist alleine schon mal super, dass das heute so aufgestellt ist. Und natürlich gibt es dann, wenn wir über konkrete Sachen reden, gibt es einzelne Recherchen, einzelne Kritiken, die zu Dingen führen. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Wir wissen häufig nicht, was passiert mit dem, was wir kritisieren. Also wie kommt das in den Redaktionen an? Wir kriegen es aber immer mal wieder von anderen Redakteurinnen oder Redakteuren erzählt, die entweder sagen, danke, dass ihr es aufgeschrieben habt, weil das haben wir intern immer schon mal kritisiert. Jetzt haben wir hier was, jetzt ist es endlich öffentlich. Jetzt können wir sagen, guck mal, jetzt steht's auch da. Es gibt natürlich auch mal die ein oder andere Mail, die dann nach einem Artikel ankommt. Und es gibt auch ganz konkrete Folgen. Also wir hatten zum Beispiel mal vor, das ist noch gar nicht so lange her, hatten wir eine Recherche von einer freien Kollegin Dorin Reinhardt, die über einen Bildredakteur geschrieben hat, der an einem sehr positiven Buch über Putin und Russland beteiligt war. Und das führte tatsächlich dazu, dass die Bild-Zeitung dann gesagt hat, davon wussten wir gar nichts. Und das fiel in so eine Zeit, wo sie sehr gegen einen öffentlich-rechtlichen Journalisten geschossen haben, die Bild-Zeitung, Hubert Seipel, der damals im Verdacht stand, dass er irgendwie Geld bekommen hat von Russland, um irgendwie nette Reportagen zu machen. Und dann hatten sie halt selber jemanden in den eigenen Reihen und von dem haben sie sich dann getrennt. Und solche Sachen gibt es immer mal wieder, dass also Sendungen verändert werden. Annika hat im vergangenen Jahr noch was über den Telegram-Kanal der Tagesschau berichtet. Der wurde daraufhin dann komplett eingestellt. Für mich persönlich muss ich sagen, die schönsten Ergebnisse eigentlich unserer Arbeit sind die, wenn uns Leserinnen und Leser schreiben, häufig auch welche, die gar nichts mit Medien zu tun haben, also nicht selber in der Branche arbeiten, die uns schreiben, ich habe euch vor 2-3 Jahren entdeckt und es ist eine große Bereicherung, weil ich manchmal so Debatten, die es gerade gibt, gar nicht so explizit verfolge und dann weiß ich, ich kriege von euch eine ausgeruhte Einordnung, woran ich mich orientieren kann. Oder ich habe eine bestimmte Meinung immer schon gehabt zu einem Thema, habe bei euch aber einen Artikel entdeckt, der mich nochmal zum Nachdenken angeregt hat, weil er eine andere Perspektive eröffnet. Und das, finde ich, ist was für ein Medienmagazin, wie wir es immer machen wollten, nämlich nicht nur an die Branche gerichtet, sondern eben an ein breites Publikum, was medieninteressiert ist. Das finde ich am tollsten, wenn dann Leute sagen, das hilft mir, den Überblick zu behalten, mich besser auszukennen mit Medien.
Du hast mehrfach Annika Schneider erwähnt.
Richtig, ja.
Ruf mal die doch einfach mal an.
Sehr gute Idee.
Hallo, hier ist die Annika.
Hallo Annika, hier sind Holger und Boris.
Hi.
Du bist, ich glaube, das jüngste Redaktionsmitglied, ne? Also das ist am kürzesten dabei sein.
Ja, auch das jüngste in Jahren, das stimmt schon. Genau. Aber ich bin seit März 2024 dabei, also noch nicht so lang wie Boris zum Beispiel.
Du bist eigentlich im warmen Schoß des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewesen, hast da gearbeitet, man ist ja gut abgesichert, man kriegt ja auch so Urlaubsgeld im Zweifelsfall und so. Warum bist du zu Übermedien gegangen? Erinnerst du dich an den Moment, wo du gesagt hast, da muss ich hin?
Ja, ich erinnere mich an den Moment sehr gut. Also der Schoß war tatsächlich sehr warm bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich war beim Deutschlandfunk, beim WDR, beim MDR als Freie.
Das sind ja auch so die ordentlich zahlen im Gegensatz zum
der
RBB.
Der Deutschlandfunk zahlt anständig, würde ich sagen. Genau, also mir ging es da eigentlich so ganz gut. Ich hätte das auch noch ein paar Jahre machen können. Ich war bei einem Journalismus-Festival und habe da ganz viele tolle KollegInnen getroffen, die irgendwie gerade so drüber nachdenken, wie geht Journalismus besser, was muss ich verändern? Ich meine, wir sind uns ja, glaube ich, alle im Klaren, dass da irgendwie sich viel tun muss in den nächsten Jahren. Und ich habe die alle reden gehört und habe mir das so angehört und dachte die ganze Zeit, oh, cool, toll, super. Ah ja, da wo ich bin, da passiert das alles gar nicht. Und es liegt nicht an den KollegInnen, das möchte ich nochmal sagen. Ich habe da mit tollen Menschen gearbeitet, die haben auch tolle Arbeit gemacht. Aber dieses ganze System, da bringt man eine Idee mit und dann dauert das, man muss erstmal jemanden finden, der zuständig ist, der das entscheiden kann, das dauert. Und also nichts daran ist agil oder dynamisch, ganz anders als das, was ja gerade im Journalismus passiert. Ja, und jetzt bin ich bei einem Arbeitgeber, wo ich sagen kann, hey, ich habe Bock, einen Podcast zu machen. Und dann heißt es, okay. Dann mach doch einen Podcast. Und ein paar Monate später geht der online.
Abgesehen davon, dass du von Übermedien bezahlt wirst, ist Übermedien da, wo es sein sollte?
Ich muss sehr jetzt von mir keine Frage. Völlig unparteiische Antwort kriegen.
Okay. Sprich bitte frei.
Genau. Also ich sag mal, da, wo es noch nicht ist, wo es sein sollte, ist, wenn ich irgendwie Leuten, gerade auch in meinem Alter, von Übermedien erzähle, dann bin ich immer wieder schockiert, wie viele das nicht kennen. Also manchmal passiert das auch, dass ich auf Partys schon so vorauseilend dazu sage, ich arbeite bei einem Online-Medium, du kennst es wahrscheinlich nicht, Übermedien, und sagen die Leute, was, ich bin Übonnent, natürlich kenne ich das, das passiert auch, ist immer schön, aber öfter ist andersrum, dass Leute dann so achselzuckend sagen. Und ich finde eigentlich mit dem, was wir machen und auch mit der Themenbreite, die wir bespielen, gäbe es, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, für die das echt was wäre, die das aber einfach noch nicht entdeckt haben.
Du hast gesagt, Journalismus, im Journalismus ist irgendwas kaputt. Medienkritik ist eine Unterart des Journalismus. Ist es kaputter? Was ist an der Medienkritik insgesamt kaputt?
Also ich glaube, die Medienkritik ist nicht generell kaputt. Die ist einfach viel zu klein und unbedeutend und wird zu wenig wahrgenommen in der Breite und ist auch zu wenig etabliert. auch in Redaktionen selbst, um so wirklich die Wirkmacht zu erreichen, die sie eigentlich gerade jetzt bräuchte. Weil letztendlich Medienkritik, da stellen wir uns ja Fragen wie, auf welche Wahrheiten können wir uns alle einigen? Wie wollen wir miteinander reden? Worüber wollen wir diskutieren? Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Um jetzt mal die ganz großen Fragen zu stellen. Das sind ja eigentlich alles Fragen so im Kern der Medienkritik. So, wie findet Diskurs statt in der Gesellschaft? Wie wollen wir uns verständigen? Und wie halten wir Lügen daraus und Leute, die Quatsch erzählen und eine eigene Agenda mitbringen, die der Demokratie schadet? So, das sind eigentlich die großen Fragen, die Medienkritik jeden Tag beackert. Und dafür
aber,
ist
aber
ziemlich
kann,
klein.
Aber kann dann überhaupt ein so kleines, ein kleines Medienkritikmedium wie Übermedien überhaupt hinreichend Schlagkraft entwickeln, um das System zumindest ein bisschen aufzurütteln, dass sich vielleicht...
Das wollen wir uns mal nicht kleiner machen, als wir sind.
Wie viele Hörer haben wir hier gerade?
Naja, ich würde vor allem sagen, dass halt es in der Flut an Medienangeboten, die es heute gibt, es schwierig ist, alles mitzubekommen. Also das können wir natürlich gar nicht. Deshalb sind wir ja auch immer wieder darauf angewiesen, dass unser Publikum, unsere Abonnentinnen und Abonnenten uns Hinweise geben, weil sie selber Medien konsumieren, die wir vielleicht gerade nicht im Auge haben oder so. Und was auch immer wieder passiert.
Und wo auch häufig die besseren Themenvorschläge kommen, als die man sich selbst ausgedacht hätte. Zumindest geht es mir oft so.
Ja,
also es sind also tatsächlich wirklich schon viele Beiträge bei uns entstanden, die auf einem Hinweis von jemandem basieren. So. Und deshalb, das ist auch toll, eben, dass es bei uns so funktioniert, dass uns immer wieder Leute mit Hinweisen versorgen. Aber ich glaube, also jetzt auch zumal nach diesen 10 Jahren, dass wir schon, wenn du jetzt es Schlagkraft nennst, aber dass wir schon also so etabliert und auch in der Branche wahrgenommen sind, dass das schon ankommt. Ja? Also dass es schon auch in Redaktionen besprochen wird. Auch das hören wir immer mal wieder, dass das heißt, okay, ihr habt gestern was geschrieben, heute haben wir in der Konferenz drüber gesprochen. Also das funktioniert schon. Aber natürlich würde ich gleichzeitig sagen, es muss einfach mehr professionelle Medienkritikmagazine geben, weil da kann es nie genug von geben.
Ist die Art und Weise, wie in Deutschland die Medien kritisieren, eventuell das Problem? Also in meiner Wahrnehmung gibt es genau zwei etwas bissigere Medienkritik. Eine davon ist das Altpapier vom Mitteldeutschen Rundfunk, interessanterweise im System gegen das System. Die andere ist Übermedien. Annika, ist Medienkritik insgesamt nicht bissig genug vielleicht?
Ach, ich weiß gar nicht, ob bissig das richtige Wort ist, aber ich würde mal das Wort unterhaltsam in den Raum werfen, weil das, manchmal ist es ja auch so trocken, was wir machen. Dann recherchiere ich 3 Tage an so einem Text und wenn ich ihn dann aufgeschrieben habe, will ich ihn eigentlich selber nicht mehr lesen. Dann liest man ihn eine Woche später und er war doch ganz okay so, aber das war natürlich, das habe ich auch bei Übermedien schon gemerkt, bevor ich dort gearbeitet habe, als ich es einfach gelesen habe. Das sind oft mal ein bisschen Ironie, ein bisschen lustiger und auch vor allem nicht für Leute aus der Branche geschrieben. Ne? Also wir bemühen uns ja immer auch so zu schreiben, dass es jemanden interessiert, der nicht selber den ganzen Tag in der Redaktion abhängt und die ganzen Fachbegriffe und Themen hängt. Und das, glaube ich, das ist so ein bisschen ein Kern, der echt richtig wichtig ist. Weil wenn ich Leuten um mich rum, die nicht alle JournalistInnen sind, unsere Links weiterschicke, dann möchte ich ja irgendwie nicht, dass die einen Absatz lesen und denken, ah, jetzt kommt die wieder mit ihrem Nerdtum daher, sondern irgendwie denken, ah, das hat ja was mit mir zu tun.
Warum ist Medienkritik nicht unterhaltsam?
Also gerade wenn es so darum geht, so Desinformationskampagnen auseinander zu pflücken, dann fängt man ja wirklich an, in mini kleinen Details rumzuwühlen und nochmal was nachzugucken und noch eine statistische Zahl zu überprüfen. Und am Ende hat das ja oft ganz viel mit Halbwahrheit zu tun. Also selten kann man ja sagen, okay, wir haben das jetzt entlarvt, das ist falsch, das passiert auch manchmal, aber oft sind es so Halbwahrheiten und man muss sich in irgendein Thema richtig reingraben. Und uns gelingt es immer dann gut, finde ich, wenn wir dann am Ende trotzdem klar aufschreiben können, was man daraus jetzt lernen kann, was nicht stimmt. Aber oft muss man dafür erstmal ziemlich tief in den Keller steigen.
Und kann man vielleicht noch auch dazu sagen, also das war unser Gründungsgedanke damals ja auch. Wir wollen eben, also das, was Annika vorhin gesagt hat, eben raus aus solchen Strukturen, wo es lange dauert, sondern wir wollen Dinge schnell machen, wenn wir Bock drauf haben. Und das können auch mal abseitige Sachen sein. Das kann auch mal was sein, was eher unterhält und nicht jetzt irgendwie Bier ernst ist oder was mal lustig ist oder so. Es hat sich aber natürlich auch, was die Themen betrifft, in den vergangenen Jahren geändert. Wir haben natürlich heute häufig mit Themen zu tun, die jetzt nicht per se unterhaltsam sind, ja, also Kriege, Desinformationskampagnen, politische Angriffe und so weiter. Da kann man zwischendurch auch schon mal nochmal was Unterhaltsameres zu machen, aber das sind natürlich durchaus sehr ernste Themen, die man dann auch eher ernst behandelt.
Das ist natürlich, beschreibt ihr da auch gerade so ein bisschen einen Zielkonflikt zwischen der gelassenen Einordnung eines Themas und der allgemeinen Atemlosigkeit in der Nachrichtenrezeption. Mhm. Ist das lösbar?
Also ich bin dem Alex, unserem Chefredakteur, sehr dankbar, weil der immer wieder sagt, dass wir nicht schnell sein müssen. Also ich habe vorher für eine tagesaktuelle Radiosendung gearbeitet. Ich komme aus einem ganz anderen Kontext.
Wo du froh bist, wenn du einen ans Telefon kriegst, der sich interviewen lassen will und sowas. Ja, genau.
Ungefähr so, genau. Ja. Und jetzt sagen zu können, das ist noch nicht rund, da fehlt noch was, dann liegt es noch ein Tag und es liegt auch noch ein Tag, aber dafür haben wir dann die Einordnung auf einem Niveau, die wir wollen. Das ist natürlich Luxus für als Journalistin.
Und es ist für uns ja auch häufig, also wir drehen dann lieber nochmal die dritte Runde und nehmen halt die atemlosen Reaktionen, die es darauf gibt, noch mit und nehmen die mit in unsere Einordnung. Wir hatten gerade jetzt noch zu der aktuellen Debatte über die Äußerungen des Ministerpräsidenten Daniel Günther bei Markus Lanz in der Sendung, wo halt überall hyperventiliert wurde, er habe Zensur verlangt. Und wenn man sich jetzt den Text dazu, den unser freier Kollege und Autor Martin Rücker geschrieben hat, mit durchliest, dann merkt man, wie übersteigert, wie atemlos, wie völlig verrückt an einigen Stellen das ist. Und dann sagen wir lieber, bevor wir direkt an Tag 1 einsteigen mit in dieses Atemlose, warten wir ein paar Tage ab und nehmen das alles mit, um das einzuordnen, um den Leuten zu sagen, nee, so wie ihr das an vielen Orten lest und hört, so ist es nicht, wenn man sich das genauer anguckt.
Zumal die Atemlosigkeit des ersten Tags ja auch ein unfassbares Rauschen ist, hinter dem das eigentliche Signal, das du senden willst, dann auch zurücktritt. Mhm, ja. Könnte man in der Atemlosigkeit auf gleiche Weise trotzdem irgendetwas solchen Fehlinformationen entgegensetzen?
Das tun wir ja mitunter auch. Also wir haben auch über die Jahre immer wieder gesagt, wenn halt gerade irgendwas, eine Falschmeldung rumgeht, dann wollen wir die berichtigen, dann packen wir das unter Umständen auch nicht hinter die Paywall, weil wir wollen, dass sich das verbreitet. Natürlich ist es immer so, die Aufregung verbreitet sich natürlich viel, viel besser und schneller als das, was man dem entgegensetzt. Trotzdem darf und muss man natürlich also damit nicht aufhören, da was gegenzusetzen, zu sagen, nee, hier ist unser Text dazu, guckt euch das nochmal an und reicht das gerne weiter.
Ja. Was ich eben ganz spannend fand, du sagtest, ja, und dann haben wir über die Bild geschrieben und die haben dann auch diesen Redakteur entfernt. Die Reaktion des Publikums hat Boris eben beschrieben. Wie ist denn eigentlich so, wie sind die Reaktionen der übrigen Medien? Wie reagieren die auf Übermedien? Und zwar, wenn du sie mal, ich sag mal, nach dem herkömmlichen politischen Spektrum einordnen würdest. Also die Linken, die Liberalen, die Rechten.
Ich weiß gar nicht, ob ich die danach einordnen wollen würde jetzt. Ich würde eher mal sagen, also Journalisten sind, und das hat sich, glaube ich, in den vergangenen 10 Jahren auch nicht wesentlich geändert, also was Kritik angeht, nicht besonders empfänglich. Ja, also das ist halt, das merkt man manchmal, wenn man halt einen Fragenkatalog dann eben mal an einen Journalisten schickt und sagt, wie bist du irgendwie zu den Ergebnissen deiner Recherche gekommen? Wir hätten da ein paar Sachen, die scheinen irgendwie nicht zu stimmen oder die sind komisch. Dass die Reaktion darauf manchmal schon, das ein bisschen klingt, als hätte man gerade, als wäre es ein Affront, dass man einem Journalisten Fragen stellt, weil der ist ja eigentlich derjenige, der die Fragen stellt an andere. Deshalb, also das ist schon eher verhalten, aber es gibt durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die das akzeptieren, sagen, ja klar, das muss es geben, es muss Medienkritik geben, es muss irgendwelche geben, am besten Journalistinnen und Journalisten, die dann wiederum andere Medien kontrollieren. Und heute Morgen noch in der aktuellen Folge von Apokalypse und Filtercafé, die so freundlich waren, uns einen Glückwunsch zu senden, und da war Markus Feldenkirchen, der, ich glaube, eine Formulierung wählte irgendwie, er finde es fast immer gut, und dabei explizit auch erwähnte, dass er auch natürlich bei uns vorkommt und auch ordentlich hart rangenommen wird. Mhm. Und das finde ich eigentlich irgendwie ist eine sportliche Haltung, zu sagen, ich finde es wichtig und richtig, dass es das gibt, und stimme manchmal nicht überein und manchmal werde ich auch Ziel.
Also ich habe auch schon oft gute Gespräche geführt mit KollegInnen, die ich angefragt habe, weil ich die kritisiert kritisieren wollte, dann haben die mir wirklich, also wir haben wirklich guten Austausch auch gehabt, was guten Journalismus ausmacht, und nichts davon landet dann am Ende im Text, weil es da eine Pressestelle gibt, die irgendwie zwei dürre Sätze zur Freigabe gibt, und alle anderen guten Gedanken fallen dann hinten runter, ne? Das passiert auch oft.
Ja, und das man müsste denen das auch irgendwie, vielleicht können wir es auf diesem Wege nochmal aussenden. Es hilft häufig so viel, wenn man mal telefoniert, ja, also das ist, oft ist es gar nicht mehr der Fall, ja, dann frage ich an, könnten wir dazu mal vielleicht auch erstmal nur im Hintergrund, ohne dass ich irgendwas davon verwende, mal reden, und das wäre eine gute Gelegenheit, einfach mal locker drüber zu sprechen, und das würde vielleicht das eine oder andere ausräumen. Das wollen viele gar nicht, sondern sie wollen Fragen per Mail, dann kommt halt so ein trockener Fragenkatalog, der das alles ganz detailliert abfragt, und dann kommen, wie Annika das gerade gesagt hat, dann kommen halt irgendwie, kommt so ein Statement, oder manche Fragen werden gar nicht beantwortet und so, was wir dann im Zweifel wieder aufschreiben, darauf wurde nicht geantwortet, und das macht die Sache natürlich dann irgendwie so sehr formal und steif, und dann sehen manche, die da geantwortet haben, am Ende dann auch gar nicht mal so gut aus, und das könnte, glaube ich, anders sein, wenn mehr Verlage, Sender, Redaktionen sich darauf einließen, vielleicht mal vorher zu reden.
Annika, du hast eben von gutem Journalismus gesprochen. Was macht denn guten Journalismus aus?
Oh, die ganz kleine Frage jetzt so zwischendurch.
Du hast angefangen.
Zum Nachmittagskaffee.
Ich wollte einfach nur Feierabend machen, aber dann bist du gekommen. Und
also wir haben ja dieses Podcast-Projekt, was ich soeben schon erwähnt habe, gemacht diesen Sommer, wo wir mit Leuten drüber nachdenken, wie besserer Journalismus geht. Ich glaube, was wir gerade sehen, ist, dass das ganz viel mit Geld zu tun hat. Das kommt vielleicht auch so in unseren Tag-für-Tag-Text manchmal ein bisschen zu kurz, dass guter Journalismus einfach gute Finanzierung braucht. Und das ist, glaube ich, eine der Riesenherausforderungen gerade. Ansonsten würde ich gerade sagen, guter Journalismus muss irgendwie das, was wir gerade auch schon gesagt haben, den kühlen Kopf bewahren und nicht diesen ganzen Infomüll, der jetzt durch KI noch viel krasser werden wird, irgendwie durch die Gegend pusten und recyceln, sondern ja, beim Kern dessen bleiben, was ihn ausmacht. Selber Informationen recherchieren und verständlich aufbereiten.
Und warum kann der Journalismus nicht in seinem eigenen System sich verbessern? Warum braucht es dafür sowas wie Übermedien?
Naja, ich würde schon sagen, wir sind auch Teil des journalistischen Systems. Wir sind das Ressort oder die Nische, die auf uns selber blickt. Also ich würde uns nicht als außerhalb des Systems beschreiben. Mhm. Oder Boris, stehen wir außerhalb des Systems? Dann sag's mir jetzt, ich wusste es noch nicht.
Wahrscheinlich hatte ich mit System dann eher so deine alten Arbeitgeber, so Deutschlandfunk und sowas im Blick. Eigentlich Strukturen der Qualitätssicherung und der Qualitätskontrolle vorhanden sein sollten oder zumindest relativ simpel geschaffen werden könnten. Es scheint mir aber nicht zu passieren, denn sonst bräuchte es keine externe Medienkritik.
Ja, ich meine, letztendlich gilt es ja für alle Gruppen oder alle Teile dieser Gesellschaft hoffentlich, dass Journalismus am Ende da den Finger drauf legt, wo es noch nicht gut läuft. Und es gibt, glaube ich, 1000 Gründe, warum das in den Medienhäusern selber nicht läuft. Das eine ist vielleicht manchmal mangelnde Zeit, um einfach auch so das große Ganze in den Blick zu nehmen, wo wir dann vielleicht auch mal einfach an Sachen erinnern, die ein bisschen aus den Augen geraten sind. Es gibt bestimmt auch viele Medienhäuser, die wollen gar nicht guten Journalismus machen, in dem Sinne, wie wir ihn verstehen, verantwortungsvoll. Also gibt es viele Gründe, glaube ich.
Aber trotzdem könnte man in so einem Konstrukt wie dem Deutschlandradio, also mit seinen drei Wellen, könnte man da eine Abteilung über Medien einrichten? Also Innenrevision?
Also es gibt ja eine Medienredaktion im Deutschlandfunk, für die ich auch gearbeitet habe. Deswegen bin ich da nicht unbefangen. Aber die habe ich schon so erlebt, dass die auch die Berichterstattung aus dem eigenen Haus thematisiert, auch auf dem Sender, auf der Welle, und da auch immer wieder Diskussionen anstößt. Aber das gibt es natürlich längst nicht in allen Häusern. Und natürlich gibt es an irgendeinem Punkt wahrscheinlich immer, und das ist auch menschlich, eine Beißhemmung. Weil die Hand, die mich füttert, wie sagt man das, die beißt man nicht oder genau. So. Also.
You don't shit where you eat.
Oder so.
Das habe ich so gelernt damals. Filmbranche, die sind ein bisschen roher als der Journalismus.
Aber also, es gibt ja, ich war ja lange Jahre beim Medienmagazin Zapp im NDR, da gibt es das ja auch. Die berichten auch über das eigene Haus. Und das sorgt natürlich mitunter für Befremden, weil die Kolleginnen und Kollegen dann schon mal sagen, warum kommt er nicht gerade mal hoch in den 7. Stock irgendwie und sagt es uns persönlich, warum müsst ihr das jetzt unbedingt öffentlich machen? Aber genau das ist natürlich irgendwie der Mehrwert und das Gute daran, auch etwas, was Glaubwürdigkeit schafft, wenn eben so ein Haus sagt, nee, wir haben hier eine Redaktion und die berichtet über Medien, aber nicht nur über die anderen, sondern auch im Zweifel über uns selbst. Und eigentlich müssten da noch viel mehr Leute stolz drauf sein, dass es sowas gibt, eben solche Redaktionen, die nach außen berichten, was innen schiefläuft. Aber es gibt halt auch da irgendwie teilweise Hemmungen, dass irgendwie Leute das nicht gut finden.
Und trotzdem scheint das alles, auch was wir so machen, irgendwie vergeblich.
Ah ja, nee.
Ja, jetzt ist ja traurig, ne? Ist nicht Geburtstag? Ist nicht Geburtstag? Ich würde es auch nicht so traurig machen, aber natürlich gibt es, natürlich, also ich könnte insofern anschließen, natürlich gibt es immer mal wieder Punkte, auch wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, wo man sieht, ah, das schon wieder, das hatten wir doch erst vor 2, 5, 7 Jahren, sollen wir das jetzt schon wieder aufschreiben? Das scheint sich ja nicht so richtig zu verändern. Natürlich gibt es Mechanismen in Medien, die sich nicht richtig verändern, und dann könnte man an den Punkt kommen, dass man so ein bisschen verzweifelt und sagt, okay, was soll ich denn jetzt noch machen?
Defätismus.
Ja, aber das ist ja nicht die, das ist ja nicht die Lösung, dann die Waffen zu strecken, zu sagen, okay, ändert sich nicht, dann hören wir jetzt auf damit, sondern man muss es offensichtlich immer wieder neu benennen.
Also man könnte ja auch mal sagen, es wird in Zukunft noch viel wichtiger sein, dass es irgendwie Anlaufstellen in diesem Kommunikationschaos gibt, wo man sagt, da gehe ich jetzt hin, die erklären mir das, denen vertraue ich. Und wenn wir das schaffen, so eine zu bleiben, dann ist das ja schon total viel wert.
Mhm. Ja. Diese Wiedergänger, Boris, von denen du da gerade erzählt hast, welche sind das?
Naja, ich habe das schreckliche Silvesterunglück jetzt in Grand Montana, sagt man, glaube ich, in der Schweiz. Da habe ich drüber geschrieben, wie pietätlos teilweise Journalistinnen und Journalisten da vor Ort vorgehen. Dasselbe gab es im vergangenen Jahr bei dem schrecklichen Amoklauf in Graz, wo auch Mediengrenzen übertreten haben, was so, wenn man zurückguckt, es immer wieder gegeben hat.
Größen und Dingowski.
Ja, genau. Ja gut, das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber ich wär da zum Beispiel gar nicht so sicher, weil man sagt ja, manche sagen, sowas würde es nicht wieder geben in der Form wie damals bei dieser Geiselnahme. Da wäre ich mir nicht so sicher.
Ja, es wäre vielleicht nicht der eine Udo Röbel, denn zu denen ins Auto steigt, sondern 7 Influencer, die dann hinterher...
7 Influencer, die dann auch live senden aus dem Auto.
Genau, ne? Ja.
So. Dann gibt es andere Dinge, also ne, so eine blinde Studiengläubigkeit, also alles, was irgendwie als Studie ausgewiesen wird, wird einfach so übernommen und gar nicht nochmal genauer hingeguckt. Ist es überhaupt glaubwürdig? Der Umfrage-Terror, also dass überall andauernd Umfragen gemacht werden und dann berichtet Bild jeden zweiten Tag Rekordergebnis für die AfD. Ja. Solche Sachen hören nicht auf. Auch so Sachen, dass irgendwie Geschwindigkeit vor Sorgfalt geht, dass auch 2025 noch Medien darauf reinfallen, wenn irgendjemand auf X schreibt, Elfriede Jelinek ist verstorben und dann wird das sofort gemeldet und dann meldet sich irgendwo aus Österreich Elfriede Jelinek und sagt, nein, ich lebe noch. Solche Sachen hören nicht auf. Und das sind natürlich auch wirklich bei diesem Fall mit Jelinek im vergangenen Jahr, wo ich so dachte, Leute, der hat so häufig schon Fakes gemacht, der Typ, der da angeblich dahinter steht. Aber es funktioniert immer noch, weil eben diese große Geschwindigkeit da ist, dass halt Medien dann sagen, das melden wir jetzt erstmal, nur die eine Zeile, sie ist verstorben, gleich mehr bei der Berliner Zeitung. Und dann fängt man an, mal zu telefonieren. Und dann ist es natürlich in der Welt. Und das sind so Sachen irgendwie, wenn solche Dinge schon mal aufhören würden. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Medien häufig oder auch Verlegerinnen, Verleger dann halt die Eile beklagen, die es im Internet gibt. Aber sie selber häufig eben auch an den Tag legen und in dieses Rennen mit einsteigen.
Wäre das der Begriff, auf den sich der wesentliche Anlass der Medienkritik zusammenfassen ließe? Schludrigkeit?
Nee, zu harmlos, oder?
Ja, das ist zu harmlos. Ja. Also vor allem, weil wir reden ja auch, also man muss ja da auch nochmal differenzieren, über welche Medien reden wir, ne? Und also auch nochmal anknüpfend an die Debatte jetzt, die Daniel Günther losgetreten hat, der sich explizit über ein Medium wie News des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt geäußert hat und Kritik daran geübt hat. Das sind ja andere Medien, ja. Die haben eine andere Agenda, die gehen anders vor, die folgen auch bei weitem nicht journalistischen Kriterien, wie wir sie im Sinn haben. Deshalb muss man da, glaube ich, auch differenzieren. Deshalb, was du gerade sagst, Annika, das Schludrigkeit klingt wahrscheinlich zu harmlos, ne?
Wenn ihr so auf die 10 Jahre guckt, Annika, fällt es vielleicht ein bisschen schwerer als Boris. Was hast du denn gelernt, Boris? Was hast du erwartet? Also wenn man irgendwo hingeht, wo man noch nie war, hat man ja bestimmte Erwartungen. Und typischerweise findet man was komplett anderes dort vor. Was hast du erwartet? Was hast du vorgefunden?
Ja, es ist ja auch jetzt nicht so, dass ich da nicht schon hingegangen wäre vorher. Ich habe ja vorher auch schon über Medien berichtet. Also sowohl früher für die Taz als auch für den NDR. Deshalb ist mir das nicht ganz unbekannt gewesen. Aber was habe ich gelernt? Ich habe natürlich viel gelernt über, wie ist es, wenn man selber ein Unternehmen gründet. Was bedeutet das? Woran muss man denken? Was kommt auf einen zu, was man vielleicht nicht erwartet hat? Und Medien, was habe ich gelernt? Vielleicht kann Annika vorlegen. Ich muss kurz überlegen, was ich tatsächlich gelernt habe über
Annika
Medien.
Annika hat nur 2 Jahre auf der Uhr. Da wird die Frage schwer. Annika, was muss über Medien noch lernen?
Was muss über Medien noch lernen?
Das ist eine der döveren Fragen, die ich gestellt habe in den letzten Monaten.
Ich glaube, es gibt schon noch so ein paar Zielgruppen, deren Themen wir noch ein bisschen mehr mit reinholen können. Also über Medien hat ja so eine gewisse Geschichte, kommt aus so einer gewissen Bubble, hat so eine Kernstammkundschaft, würde ich das jetzt mal nennen. Und ich denke mal, gerade auch Lisa und ich haben uns auch sehr bemüht, irgendwie noch mal ein bisschen andere Perspektiven, Blickwinkel reinzunehmen. Wir sehen zum Beispiel unter unseren Texten kommentieren fast immer nur Männer. Mhm. Überraschung. Da geht, glaube ich, noch was. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weiter, Diversity, Diversität, da gibt es auch, glaube ich, viele Menschen, die wir gar nicht abholen mit dem, was wir machen. Noch.
Ja, und also das kann man wirklich selbstkritisch sagen. Wir haben schon immer so ein bisschen blinden Fleck, was Radio betrifft. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass das halt auch nicht so gut archiviert ist, wie zum Beispiel Fernsehen oder sowas. Wir müssten wahrscheinlich auch viel mehr noch über YouTube, TikTok und so weiter. Also diese Art von Medien haben wir selten. Gerade auch was so bei YouTube, jetzt der Kollege Mats Schönauer, der für uns viel über Klatschpresse und sowas berichtet hat früher, der macht jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, wo der sich mit eben auch so YouTube-Phänomenen beschäftigt. Und das ist teilweise frappierend, also auch was da an politischer Stimmung gemacht wird, durch Weglassen, durch Dinge, die erzählt werden, woran die Leute glauben. Und man sollte nicht in die Kommentarspalten darunter gehen, weil es ist wirklich sehr unschön. Und das sind natürlich aber Orte, an denen sich Leute informieren. Und deshalb ist es auch wichtig, darüber aufzuklären, was da passiert. Mats macht das toll. Aber das ist tatsächlich was wir noch mehr machen könnten.
Was wir noch gar nicht gemacht haben, was wir machen müssen anlässlich des Jubiläums, in die Zukunft blicken. Es gibt 4 feste MitarbeiterInnen. Es gibt unzählige Freie in zahlreicher Anzahl. Reicht das für das, was noch vor uns liegt?
Also ich glaube, es reicht insofern natürlich nie, als dass wir jede Woche viel mehr Themen haben. Also wir müssen immer aussuchen, wir könnten viel mehr machen.
Also brauchen wir mehr Personal.
Aber das ist, glaube ich, auch nicht die Lösung.
Was, mehr Personal?
Also ich glaube, der Anspruch, alles abdecken zu können, das ist ja eh Quatsch. Dafür ist es viel zu wild da draußen, der Dschungel ist viel zu dicht. Wir können immer nur so eine kleine Lichtung freischlagen.
Ein sehr schönes Bild, ja. Aber natürlich wären ein paar mehr Macheten dafür.
Das heißt, wir brauchen mehr Personal. Mehr Personal gibt es nur mit mehr Geld. Und dann geht ihr hin und macht das Abo billiger. Das ist doch auch doof.
Ja, nee, aber dadurch kommen ja wieder Leute zu uns, ja, und stellen vielleicht fest, dass das so wie halt viele andere uns schreiben, dass das für sie eine Bereicherung ist und dass sie das gut finden und überhaupt generell, das ist ja auch was, das muss man auch immer noch mal dazu sagen, zwar geben wir den Leuten, die uns abonnieren, halt sagen wir, okay, ihr könnt die Texte sofort lesen, ne? Wir machen ja alle Texte, nach einer Woche befreien wir sie von der Paywall, weil wir wollen, dass es ein großes Archiv gibt, wo jeder reingucken kann. Sowas gibt es als Goodie natürlich für unsere Abonnentinnen und Abonnenten, aber es gibt sehr, sehr viele, die uns auch, wenn wir mal so Umfragen gemacht haben unter unseren Abonnenten, die sagen, nee, ich unterstütze das ganz grundsätzlich, weil ich wichtig finde, dass es das gibt. Daher jetzt auch nochmal eben dieses Angebot kommt, dann könnt ihr es jetzt für 3,99 unterstützen.
Annika Schneider und Boris Rosenkranz, vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und wer es noch nicht mitbekommen hat, zum 10-Jährigen gibt es das Übermedien-Abo im ersten Jahr für ein knappes Drittel günstiger, nämlich für 3,99 im Monat. Und das Einzige, was ihr dazu machen müsst, ist bis zum 3. Februar Übonentin oder Übonent zu werden, also mitzumachen bei der Förderung unabhängiger Medienkritik. Details gibt's auf übermedien.de.